gibt noch mehr. Ich lese Apostelgeschichte 19, die Verse 1 bis 7 aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. Das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Eine krasse Geschichte. Da sind Menschen, die lieben Jesus. Die haben schon was mit Jesus erfahren, aber vom Heiligen Geist haben sie noch gar keine Ahnung. Wie konnte das passieren? Um das so ein wenig zu erläutern, gehe ich etwas auf den Kontext und auf die Vorgeschichte ein. Wir sind hier also in Ephesus, und Ephesus war eine Küstenstadt, die Hauptstadt der römischen Provinz Asien und sehr berühmt dafür, dass da der Tempel der Artemis stand. Paulus war dort mehrere Male, unter anderem kam er auf seiner zweiten Missionsreise dahin, und er hat da wertvolle Mitarbeiter in Ephesus zurückgelassen, Priscilla und Aquila. Die beiden trafen auf einen jungen Mann, der vorher schon in Ephesus eifrig gewirkt hatte, nämlich den Apollos. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 18, das könnt ihr gern auch mal zu Hause in Ruhe nachlesen. Und der Apollos, der war schon ein richtig cooler Typ, der hatte in Ephesus schon richtig frei gepredigt, der ist da einfach in die Synagoge gegangen und hat da den Juden von Jesus erzählt. In Ephesus waren offensichtlich einige Juden, die da hingezogen sind. Und ja, Apollos, der war schon sehr begnadet. Man denkt, der war berüchtigt, so ein eloquenter Redner, und es ist ihm gelungen, die Menschen da in der Synagoge anzustecken mit seiner Begeisterung für Jesus. So weit, so gut, das ist ja wunderbar, das kann man richtig feiern. Allerdings stellen dann Priscilla und Aquila fest, als sie näher mit dem Apollos sprechen, dass trotz all seinem Eifer, trotz all seiner Begabung, da noch was fehlt. Der Apollos, der hat alle zur Taufe des Johannes eingeladen, zur Taufe der Buße. Er kannte im Grunde anscheinend nur die Wassertaufe. Vielleicht hat Apollos selber nie was von dem gehört, was Pfingsten geschehen ist, wo da der Heilige Geist ausgegossen wurde und ja, auf einmal Menschen in anderen Sprachen sprechen konnten. Der Johannes hat damals die Menschen eingeladen, Buße zu tun, ihre Schuld zu bekennen, sich von dem alten Leben abzuwenden und wirklich neu mit Gott durchzustarten. Das ist so großartig. Was für eine Befreiung ist es, wenn wir nicht länger unsere Schuld einfach so unter den Teppich kehren, sondern zu Gott kommen und wirklich alles auspacken, was uns hindert, in seine Gegenwart hineinzutreten. Wir lesen davon im Psalm 32, da kommt so eine Freude durch, so eine Begeisterung, wie herrlich das ist, wenn Du weißt, deine Schuld ist vergeben. Da ist nichts mehr, was dich von deinem Schöpfer trennt. Du kannst so, wie du bist, einfach zu ihm kommen. Das ist so gewaltig. Und ich empfehle euch auch zu Hause einfach mal diesen Psalm 32 zu lesen und einfach auszubeten. Da denke ich, da wird man einfach froh und begeistert, wenn man diesen kostbaren Psalm liest. Das, was Johannes tat und predigte, das war alles Vorbereitung. Das war Vorbereitung auf Jesus und er hat das ganz klar gesagt. Es geht hier nicht um mich, sondern nach mir kommt einer, der ist viel, viel größer. Das ist Jesus, der Retter. Er hat auf diesen Messias hingewiesen und gesagt, ja, ich kann euch nur mit Wasser taufen. Das ist alles, was ich zu bieten habe und das war's. Aber nach mir kommt Jesus und der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Apollos hatte nach bestem Wissen und Gewissen gepredigt, er wusste es irgendwie noch nicht anders. Wir lesen in Apostelgeschichte 18, Vers 25, dass er tatsächlich sorgfältig die Dinge von Jesus lehrte und brennend war im Geist. Und dennoch war seine Theologie, wie wir hier merken, lückenhaft. Apollos, der so gesalbte und begnadete Redner, der hatte es nötig, dass er von Priscilla und Aquila erstmal zur Seite genommen wurde und unterwiesen. Irgendwo war er stecken geblieben, keine Ahnung, da will ich auch nicht mutmaßen, aber er brauchte einfach selber erstmal Korrektur und er brauchte vor allem den Heiligen Geist selbst. Und ich finde es einfach kostbar, dass wirklich Priscilla und Aquila, dass sie sich Zeit nehmen für diesen jungen Mann, dass sie ihn ja, zu sich einlassen laden, dass sie ihn lehren. Soweit erstmal zur Vorgeschichte, damit ihr wisst, wie konnte das passieren, dass da wunderbare Jünger sind, die Jesus lieben, aber vom Heiligen Geist eben noch nie was gehört haben. Jetzt kommt Paulus mal wieder nach Ephesus. Ja, und natürlich war er begeistert, da Jünger vorzufinden. Aber als er sie auf den Heiligen Geist anspricht, da merkt er schnell, dass die Jünger im Land der Ahnungslosen sind, dass sie vom Heiligen Geist noch nie was gehört haben. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die hier sitzen, tatsächlich schon mal irgendwas vom Heiligen Geist gehört haben. Aber wer ist der Heilige Geist für dich? Ist das irgendwie einfach nur so ein Geist, irgendwie so spooky-mäßig? Kannst du überhaupt was mit dem Heiligen Geist anfangen? Der Heilige Geist ist tatsächlich eine Person. Und er ist eine sehr sensible Person. Er ist nicht nur einfach irgendeine Person. Jesus selbst stellt uns den Heiligen Geist vor. In Johannes 14, Vers 16 bis 17, da lesen wir vom Heiligen Geist als den Beistand, den Helfer, den Tröster. Wie gewaltig ist das, wenn du so jemanden zur Seite hast. Gerade in diesen Zeiten, die doch für viele einfach so herausfordern und manchmal auch echt beängstigend sind. Wenn du weißt, da ist dieser Helfer, da ist dieser Beistand, da ist dieser Tröster. Aber der Heilige Geist, er macht noch so viel mehr. In Johannes 16, Vers 8, da lesen wir, der Heilige Geist überführt von Sünde und er offenbart, wer Jesus ist. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8, Vers 16. Der Heilige Geist ist es, der die Stimme Gottes und die Liebe Gottes in dein Herz bringt. Der dir vermittelt, Gott ist dein Vater. Niemand kann ohne den Heiligen Geist zu Jesus Herr sagen. Römer 12, Vers 3. Und so spreche ich euch das jetzt zu. Ihr habt den Heiligen Geist. Du hast zu Jesus Ja gesagt. Du hast ihn eingeladen, Herr deines Lebens zu sein. Und damit hast du auch gleichzeitig Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das Leben, Gottes in Menschen. Ruach, so lautet das Wort für Geist im Hebräischen oder Pneuma im Altgriechischen. Das bedeutet so viel wie Wind oder Atem. Atem ist das Zeichen dafür, dass Leben in einem Menschen ist. Wer nicht mehr atmet, ist tot. Ganz einfach. Aber wenn der Geist Gottes in uns kommt, werden wir mit neuem Leben gefüllt. Und dieses Leben, das fließt dann in alles hinein. Der Heilige Geist, der Geist Gottes macht lebendig. So lesen wir es in 2. Korinther 3, Vers 6. Und das erleben die Jünger hier in Ephesus. Sie fühlen sich so lebendig wie niemals zuvor und können gar nicht mehr aufhören, von dem zu erzählen, was Jesus getan hat. Und dieses überfließende Leben im Heiligen Geist, das dürfen wir auch erleben. Das ist nicht nur was für die Jünger, für die 12 damals in Ephesus, sondern das ist immer noch aktuell und das ist ein Angebot für uns. Die Frage ist, lebst du in Beziehung zum Heiligen Geist? Kannst du damit überhaupt was anfangen? Was bedeutet das? Schon x-mal haben wir es gehört, was in 2. Korinther 13, Vers 13 steht, wo wir das zugesprochen bekommen, dass wir berufen sind zur Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Aber haben wir das begriffen, was das bedeutet? Ich persönlich, ich sehne mich danach, nach mehr Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wie können wir das erfahren? Wie können wir das erleben? Ich glaube, dass ein wichtiger Hinweis dafür in Epheser 5, Vers 18 und 19 zu finden ist, wo Paulus uns einlädt, werdet voll Geistes, indem ihr zueinander in Psalmen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt. Wenn du dir nur schlechte Nachrichten reinziehst und nur auf Insta und Netflix abhängst, dann fürchte ich, ist da wenig Raum in dir für den Heiligen Geist. Gerade in diesen Zeiten haben wir das so notwendig, also nötig, dass wir uns gegenseitig auch immer wieder ermutigen, dass, ja, so wie wir das gerade getan haben, dass wir uns gegenseitig erzählen, was Jesus Großartiges tut und wie wunderbar er ist. Jetzt, die Tage habe ich ein Treffen gehabt mit einer Frau und erstmal haben wir uns ausgetauscht über Dinge, die tatsächlich belastend sind. Und dann auf einmal sagt sie, ich muss dir jetzt aber mal was Schönes erzählen. Und dann fing sie an. Ihre Tochter lebt schon seit Jahren in Kalifornien. Die Tochter ist gläubig, aber alle um sie herum wollen überhaupt nichts von Jesus wissen. Zumindest war das lange, lange Zeit so. Jahrelang waren ihre Freundinnen und ihre Klienten völlig zu fürs Evangelium und sie wollten davon nichts hören. Sie haben sich für alles mögliche andere geöffnet. Und plötzlich fangen ihre Freundinnen an, nach Jesus zu fragen, zu beten, in eine Gemeinde zu gehen. Und eine der Freundinnen hat gerade ihren Geburtstag gefeiert und da waren lauter gläubige Christen eingeladen, die beteten. Und das war schon ziemlich krass. Da ist so auf einmal so ein ganz anderer Wind, der in Kalifornien weht und wo Menschen, die bisher sich um nichts geschert haben, was Jesus betrifft, auf einmal anfangen, nach ihm zu fragen, sich für ihn zu öffnen und ihn auch nachzufolgen. Lass uns teilen, was Jesus tut und lass uns auch gegenseitig da dranbleiben, uns auch prophetisch zu ermutigen. Lies das Wort Gottes und fang an, wirklich auch Wort Gottes auszubeten. Mir persönlich ist das eine große Hilfe, wirklich Wort Gottes zu nehmen und damit ins Gebet zu gehen. Tu das allein und tu das mit anderen. Das ist wirklich so ein Geschenk, dass wir hier diese Freiheit haben dürfen. Und ich denke, da wird unglaublich viel freigesetzt. Lasst euch in eurer Anbetung beschenken mit neuen Liedern. Vielleicht nehmt ihr auch einfach ein Bibelwort und lasst euch dazu eine neue Melodie geben. Ich finde das immer sehr hilfreich, um so auf diese Art und Weise auch Wort Gottes auswendig zu lernen, um mich von dem Wort durchdringen zu lassen. Oder manchmal merke ich, da kommen nur so ganz kurze Zeilen, die ja, der Heilige Geist mir schenkt, und ich wiederhole die in meinem Geist immer und immer wieder. Und das ist was, was mich den Tag über begleiten kann. Und das ist so wertvoll, so kostbar, immer wieder so, ja, mich erinnern zu lassen. Gib dem Heiligen Geist Raum in dir. Lass dich von ihm ganz praktisch in deinem Alltag leiten. Und ich wünsche mir das so sehr, das mehr und mehr zu lernen, wirklich für ihn sensibel zu sein in meinem Alltag. Und das sind oft so ganz sanfte Impulse. Und manchmal denkst du, soll das wirklich der Heilige Geist sein? Bin das nicht nur ich? Oder was ist das denn Komisches? Und manchmal ist es wirklich so was ganz Geringes. Ich habe das neulich ganz banal erlebt. Ich stand auf dem Bahnsteig und habe auf den Zug gewartet und mir die Zeit mit Lesen vertrieben. Stand da abseits von der Menge und auf einmal hatte ich in meinem Innern so den Impuls, hör jetzt auf zu lesen und geh nach rechts, wo die ganze Menschenmenge steht. Sehr banal. Ich habe das einfach gemacht, ich war gehorsam und habe mich gerade erst da platziert, da werde ich von der Seite angesprochen. Es war ein Mann, den ich nicht wahrgenommen habe und aber dadurch, dass ich mich dann dahingestellt habe, hat er mich gesehen und ich muss irgendwann mal hier im Gottesdienst für den gebetet haben, der kommt gar nicht von hier und hatte aber gerade viele Fragen, er war an der Weggabelung und wollte wissen, wie kann ich denn Gottes Stimme hören? Wie kann ich rausfinden, was Gottes Wille für mein Leben ist? Und wir haben uns dann im Zug zusammengesetzt und so eine intensive Unterhaltung gehabt, dass ich es fast verpasst hätte, in Gießen umzusteigen. Und ich finde es kostbar, wenn wir das lernen. Ich will das mehr trainieren, wachsam zu sein, auch wenn ich denke, das ist jetzt so gering und aber es ist so genial. Und ich habe da ja auch dann Vorbilder. Es gibt Menschen, die sind da so viel trainierter und die haben da echt so eine Freiheit. Zum Beispiel die Miriam Domes, das ist die Frau von dem Christoph Domes, der die Kreative in Berlin leitet und auch vor ein paar Jahren schon mal als Redner bei der Ansgar-Konferenz war. Und die hat in einer Predigt eine Geschichte erzählt, die fand ich richtig krass und ermutigend. Das ist bestimmt nicht was für jedermann, aber ich fand das so ein cooles Zeugnis. Und zwar fährt die quasi da mitten in Berlin mit dem Heiligen Geist S-Bahn. Und in einer dieser S-Bahnen saß eine junge Frau und die hatte ihre Kopfhörer auf den Ohren. Und über diese Kopfhörer hörte sie esoterische Engelsmusik. Und dann war das dieser jungen Frau, als ob ihr so eine innere Stimme sagt, nimm die Kopfhörer ab, gleich kommt das Original. Und sie war dieser Stimme gehorsam, die hat die Kopfhörer abgenommen und dann stieg Miriam Domes ein. Und hat einfach in Sprachen gesungen, mitten in der Berliner S-Bahn. Das ist schon ziemlich krass. Und diese junge Frau, die hat dann die Miriam angesprochen. Kannst du das nochmal wiederholen? Das ging so schnell. Ich habe das gar nicht alles verstanden. Sie war so aufgeregt und sie wollte da mehr. Und irgendwas hat da ihren Geist berührt und die beiden sind ins Gespräch gekommen. Und ich fand das irgendwie so eine coole Story. Und ja, ich wünsche mir, dass wir da mehr sehen, wie wir wirklich so mit dem Heiligen Geist unterwegs sind und dadurch Menschen berührt werden, die so in so ganz anderen Sachen drin sind. Und wir müssen nicht kommen und ihnen das madig machen, sondern wir haben ihnen was viel Besseres anzubieten. Und der Heilige Geist möchte auch dich beschenken. Dich, der du jetzt hier sitzt. Das ist kein Zufall, dass du jetzt heute Nachmittag hier in der Uferkirche sitzt. Und eins der Geschenke, die jetzt auch schon mal erwähnt wurden, eben gerade, ist das Sprachengebet. Manche von euch werden das schon kennen und praktizieren, aber für manche ist es vielleicht auch gänzlich neu. Als ich zum allerersten Mal erlebt habe, dass so ein paar Silben da aus mir herausplupperten, so Zungenräte, Sprachengebet da, kann ich nur sagen, ich habe selten so eine tiefe Freude in meinem Herzen erlebt wie zu diesem Zeitpunkt. Das war irgendwie so krass und mit der Zeit ist es irgendwie mehr geworden. Das waren am Anfang wirklich nur so einzelne Silben Und je mehr ich das praktiziert habe, ist das wie so eine Sprache geworden, wie so Sätze und immer mehr und so ein Fluss. Manchmal ist es so, dass du wirklich deinen Mund öffnen musst, damit Gott ihn füllen kann. Es kann auch eine Hilfe sein, in Anbetung zu gehen, Anbetungsmusik laufen zu lassen und dann einfach mal deinen Mund aufzumachen und zu gucken, was kommt denn da raus. Und manchmal habe ich auch so Momente, wo ich merke, ich bin richtig schräg drauf. Ich bin so entmutigt, mein Kopf ist so zu, ich kann jetzt noch nicht mal Bibel lesen, bin einfach nur dicht. Und dann ist es mir eine unglaubliche Hilfe, einfach in Sprachen zu beten. Und das macht meinen Geist wieder frei von all dem Müll, von all der Bedrückung. Und dann kommt wieder was so in Bewegung in mir, dass ich merke, ja, da muss was gehen, diese dunkle Wolke, die muss dann weiterziehen, die kann mich nicht einhüllen, die kann mich nicht gefangen nehmen. Paulus schreibt in 1. Korinther 14, Vers 4, wer in Sprachen betet, der baut sich selbst auf. Wenn ich in Sprachen bete, dann betet mein Geist. Mein Verstand ist da unbeteiligt, das ist manchmal auch ein bisschen komisch. Und befremden, das muss man auch erstmal abkönnen, dass der da einfach so ausgeschaltet wird. Ja, aber wie gesagt, es kann eine unglaubliche Hilfe sein, um dich zu öffnen für den Geist Gottes. Und manchmal weiß ich eben auch gar nicht, was soll ich denn jetzt beten? Ich weiß, es gibt so viel, was man beten könnte und müsste, aber ich weiß gar nicht wie. Und dann ist es für mich einfach auch ein unglaubliches Geschenk, wenn ich erstmal anfangen kann, in Sprachen zu beten. Und dann merke ich, wie mein Verstand irgendwann auch mal hinterherkommt und ich dann auch auf einmal in Deutsch oder Englisch oder was auch immer beten kann. Und Paulus lädt uns ein, beides zu tun. Er war derjenige, der mehr in Sprachen gebetet hat, als wir alle und uns da wirklich in die Tasche stecken könnte. Aber er ermutigt uns auch zu Weissagen, zu prophezeien, weil, ja, wenn jemand nur in Sprachen betet und ein Ungläubiger sitzt daneben, der versteht jetzt in der Regel nicht so viel. Also dienen dann die Weissagung zur Erbauung, zur Mahnung und zur Tröstung. Und auch darin dürfen wir uns üben. Wir haben hier schon so ermutigende Worte gehört und das ist cool, wenn wir da weitergehen, einfach auch da unsere Herzen und unsere Ohren öffnen und uns da trainieren lassen. Und manchmal bringt Gott irgendwie unglaublicherweise auch beides so zusammen, so dieses Sprachengebet und dass jemand dann doch ja, davon so angesprochen wird. Eine Geschichte, die ich auch sehr krass fand, war in einem Gebet für Mission, wo eine Frau in Sprachen gebetet hat und neben ihr saß jemand der war in der Drogenreha und er hatte in seinem Herzen schon fest entschieden, alles hinzuschmeißen und abzuhauen. Und auf einmal hört er diese Frau neben sich in seiner eigenen Landessprache sprechen und das war für ihn so eine ganz klare, einerseits Warnung von Gott, sein Leben ja nicht einfach da wegzuschmeißen und nicht einfach aufzugeben, aber auch so eine Einladung, sich beschenken zu lassen mit seinem Leben, mit dem neuen Leben, was Gott ihm geben wollte. Und da ging es im Grunde wirklich um Leben und Tod. Und dieser Mann, der hat Buße getan und er ist geblieben, weil er da in seiner Sprache auf einmal angesprochen wurde. So wie das Pfingsten war, Apostelgeschichte 2, wo die Jünger in Sprachen gebetet haben, geredet haben und die Leute von überall her auf einmal ganz bass erstaunt waren, weil sie in ihrem eigenen Dialekt reden hörten, obwohl sie da in Sprachen gebetet haben. Das ist wirklich was Übernatürliches, man kann das mit dem Verstand nicht erklären, aber es ist so kostbar, wenn sowas passiert und wenn dann ja, Menschen wirklich ja, zum Leben finden. Bei der Vorbereitung habe ich so einen Gabentisch vor mir gesehen. Da waren ganz, ganz viele Geschenke drauf. Aber die waren alle eingepackt. Im Natürlichen ist es uns völlig klar, dass es uns nichts nützt, nur die schöne Verpackung zu bestaunen und uns darüber zu freuen. Du musst schon anfangen, das auszupacken und dann das, was du darin findest, einzusetzen. Aber im Geistlichen bleiben wir manchmal bewundernd vor dem schönen Gabentisch stehen und denken, ja toll, dass es das alles gibt, Prophetie und Sprachenrede und ja, Krankenheilung, Totenauferweckung, super. Aber ja, ich gucke mir das alles mal an. In 2. Timotheus 1, Vers 6 bis 7 erinnert Paulus den Timotheus daran, dass er die Gabe, die er unter Handauflegung empfangen hat, dass er die wirklich weiterentwickeln soll, dass er das auch einsetzen soll. Es ist nicht nur damit getan, dass du das in Empfang nimmst, du musst es auch einsetzen, du musst trainieren. Was du nicht einsetzt, das verkümmert, das wird dir wieder geraubt. Die Jünger hier in unserer Geschichte, die haben überhaupt keine Aufwärmzeit. Sobald der Heilige Geist sie abgefüllt hat, fangen sie an, in Sprachen zu beten und zu prophezeien. Sie sind da nicht disqualifiziert, weil sie ja gerade erst vom Heiligen Geist gehört haben und tatsächlich noch kein Heilig-Geist-Seminar besucht haben und kein Zertifikat an der Wand, dass sie das auch noch erfolgreich abgeschlossen haben. Sie werden von einem Moment zum anderen voll in das hineingenommen, was Gott tut, und sie gehen beim Heiligen Geist selbst in die Lehre. Manche sprechen hier von der Taufe im Heiligen Geist, wobei, ja, das muss ständig passieren, so wie wir das in Epheser gelesen haben. Wir müssen uns immer wieder neu abfüllen, wir müssen immer wieder neu kommen, und das ist nicht einfach ein für alle Mal passiert. Du hast die Taufe im Heiligen Geist, du betest in Sprache, wunderbar. Nein, immer wieder neu, komm und lass dich füllen, immer wieder neu, sei offen, wo der Heilige Geist dir auch Hindernisse zeigt, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Sei da wirklich sensibel. Duncan Campbell, der bei der Erweckung in den Hebriden von Gott gebraucht wurde, sagte, mit dem Heiligen Geist getauft zu werden bedeutet, dass Jesus in einer Person real wird. Er, Jesus, der so wunderbar, kraftvoll und dynamisch ist. Und dann wirkt sich das in deiner ganzen Persönlichkeit aus. Während dieser Zeit der Erweckung in den Hebriden lebte da ein junger Mann, Donald McInnes, und der hatte einen richtigen Hunger nach Gott. Er war irgendwo an so einer ganz entlegenen Stelle der Insel und hatte da ein richtig krasses Erlebnis mit dem Heiligen Geist. Und das war so krass, dass er da gar nicht mehr weggekommen ist. Irgendwann wurde der junge Mann tatsächlich vermisst und man schickte einen Suchtrupp aus, um ihn ausfindig zu machen. Man fand ihn schließlich in einem Gebüsch auf den Knien. Und da auf den Knien liegend, wiederholte er immer wieder die gleichen Worte. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Wir sind Beschenkte. Vielleicht hast du von manchem, was der Heilige Geist gibt und wirkt, bisher nur gehört. Heute kommt die Einladung. Nimm doch das Geschenk für dich an. Setze es ein. Du bist eingeladen. Wenn du mehr und intensiver mit dem Heiligen Geist leben, seine Geschenke annehmen und auspacken möchtest, dann komm gleich in der Anbetungszeit nach vorne. Wir werden einige wunderbare Geschwister sehen und die stehen und die sind bereit, dich zu segnen, dir die Hand aufzulegen und ja, einfach das freizusetzen, dass du mehr Gemeinschaft haben kannst mit dem Heiligen Geist. Oder wenn du das Sprachengebet empfangen möchtest, dir da auch Unterstützung geben, dass du auch da einfach so dieses Sprachengebet empfangen kannst und einfach da auch in den Fluss hineinkommst. Sei einfach offen für diese Begegnung mit dem Heiligen Geist selbst. Er will dich beschenken. Und Heiliger Geist, du weißt es besser als jeder andere, dass in mir noch so vieles in Arbeit ist und so unvollkommen ist. Du selbst arbeitest an mir. Wenn da irgendeine Gabe ist, die du mir schenken möchtest, in der ich wachsen soll, dann ja, dann sage ich ja, ich bin bereit, ich will das empfangen. Ich will Raum machen für dich, hab du Raum in mir. Lehre mich und tu das, was dir gefällt. Verherrliche Jesus, mache Jesus groß in unserer Mitte. Lass uns neu Jesus sehen in seiner Schönheit und befähige uns, seine Schönheit hinauszutragen aus dieser Uferkirche. Gib uns deine Kraft, dass andere sehen, wie wunderbar Jesus ist, der Retter der ganzen Welt. Amen.